Darf ich beim Parodontitis-Patienten implantieren? Und wenn ja, was gibt es zu beachten? Wie ist die perfekte Implantatposition beim PA-Patienten? Alle Antworten hierzu erhältst du in dieser Folge deines DGI-Podcasts. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines wissenschaftsbasierten und praxisrelevanten Wissens to go rund um die Implantologie. Ich bin Eik, dein Gastgeber des Podcasts und heute zu Gast Dr. Christian Hammecher. Dr. Christian Hammecher ist aktueller Vizepräsident der DGI und Präsident-elect. Er hat eine tolle Praxis in Aachen und ist ein ganz hervorragender Kliniker. Lieber Christian, vielen Dank, dass du bei uns bist. Wir machen gleich einen Deep Dive ins Topic. Gib uns doch mal eine kurze Übersicht über die aktuelle Definition der Parodontitis. Was ist dieses Krankheitsbild eigentlich?
Ja, lieber Eik, zunächst mal vielen Dank für die Einladung hier zum Podcast. Ich freue mich sehr, zu diesem interessanten Thema mit dir jetzt sprechen und diskutieren zu dürfen. Bei deiner initialen Einstiegsfrage müsste ich natürlich eigentlich meinen Kompagnon Jean-Marc Stein in die erste Reihe stellen, aber ich versuche es jetzt auch mal, ja, als Prothetiker gewissermaßen und Implantologe. Ja, die Parodontitis ist eine Erkrankung, bei der es zu einer Verschiebung, zu einem Ungleichgewicht zwischen der oralen Immunantwort und dem der Mikroflora kommt, die sich hin zum Krankhaften verändert im Sinne einer Dysbiose. Und die Konsequenz ist im Grunde genommen ein entzündlicher Attachment-Verlust, also im Sinne von Verlust von Stützgewebe, Knöchern und auch Bindegewebe natürlich. Und was ist verantwortlich für diese Störung in Anführungszeichen? Das ist ein multifaktorielles Geschehen, was natürlich zum einen klar bakteriell verursacht ist, aber auch Faktoren wie Rauchen, Diabetes mellitus, Stress können natürlich hier auch genetische Faktoren eine entscheidende Rolle bei der Ausprägung und Entwicklung dieses Krankheitsbilds spielen, ganz klar.
Gibt es in der Praxis Tests, die sicher das PA-Risiko erkennen können bei unseren Patienten?
Ja, also bei uns in der Praxis gibt es keinen Risikotest. Und ich denke auch, man kann sagen, es gibt nicht den allgemeinen PA-Risikotest. Das wäre zu einfach. Früher wurde natürlich der Test zur Testung des Interleukin-1-Genoms propagiert. Wir wissen aber, dass dieser Test im Grunde genommen nicht wirklich so aussagekräftig ist, wie wir uns das wünschen. Wenn bei einem jungen Patienten beispielsweise so ein Test positiv ist, heißt das nicht, dass der in einem Jahr Attachmentverlust bekommt. Das heißt dann höchstens, dass er ab 60 in der Regel ein erhöhtes Parodontitis-Risiko hat. Wir wissen auch, dass dieser Test auch nicht bei allen Parodontitis-Formen klare Assoziationen zeigt, so zum Beispiel auch nicht bei der früher aggressiven Parodontitis, heute nach der neuen Gradierung KC-Parodontitis. Auch ethnische Faktoren spielen eine Rolle. Wir wissen, dass es eher mitteleuropäisch hier Assoziationen klar nachgewiesen gibt, im asiatischen Raum nicht. Also man sieht, das ist nur sehr, sehr vage. Und hier kann man auch nur wieder sagen, das schlägt sich ja auch nieder in der aktuellen Parodontitis-Klassifikation, insbesondere im Grading, dass es weitere Faktoren sind, die eine entscheidende Rolle spielen, nämlich hier wirklich auch Rauchen, Diabetes mellitus und natürlich auch durchaus genetische Faktoren. Davon kann eins auch der Interleukin-1-Polymorphismus sein. Aber insofern wir, um das ganz kurz zu machen nochmal, wir wenden ihn nicht an.
Sehr gut. Wenn ich jetzt einen Patienten mit PA habe, also mit diagnostizierter PA, darf ich da überhaupt implantieren? Und wenn du implantierst, wie klärst du deine Patienten darüber auf? Gibt es erhöhte Verlustrisiken oder ähnliches?
Ja, also natürlich dürfen wir bei Patienten mit parodontaler Vorschädigung implantieren. Wichtig ist aber, dass eine parodontale Vorbehandlung erfolgt ist. Und wir werden uns sicherlich auch im weiteren Verlauf des Podcasts noch darüber unterhalten, wie ist denn das Timing der Implantation? Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich hoffe, du fragst das noch. Ja. Also implantieren ja, aber nach entsprechender parodontaler Behandlung. Und natürlich klären wir die Patienten, auch wenn sie dann eine abgeschlossene parodontale Therapie durchlaufen haben, auf, dass sie ein erhöhtes Parodontitis-Risiko, also in dem Fall Periimplantitis-Risiko, haben. Das gehört schon für uns fest mit zur Aufklärung. Für mich gehört im Grunde genommen aber in jede prächirurgische Aufklärung auch der Risikofaktor Periimplantitis. Aber natürlich bei diesen Patienten besonders.
Wie hoch schätzt du den mal als Daumenregel ein? Kann man da was sagen oder ist es ganz individuell?
Das ist sicherlich sehr stark abhängig. Ich meine, die Zahlen über das Periimplantitis-Risiko bei Patienten mit parodontaler Vorgeschichte sind auch durchaus heterogen. Es ist sicherlich von vielen Faktoren abhängig. Letztendlich natürlich auch von den, es gibt natürlich diverse Faktoren. Es gibt die Verhaltensfaktoren, es gibt die allgemeinmedizinischen Faktoren, die lokalen Faktoren, Begleitumstände. Darauf kommen wir wahrscheinlich auch noch später. Das ist, glaube ich, sehr, sehr individuell.
Jetzt ist das Implantat überhaupt die beste Lösung beim PA-Patienten oder siehst du eher konventionelle Methoden beim PA-Patienten?
Ja, auch das, Eik, hängt sicherlich sehr stark von den Begleitumständen ab, die wir gerade schon angerissen haben. Also es gibt, wenn wir Patienten haben mit einer parodontalen Vorgeschichte, mit einer parodontalen Vorschädigung, vielleicht auch Parodontitis Stadium 4, und diese Patienten haben auch noch allgemeinmedizinische Faktoren, die Risikofaktoren darstellen, beispielsweise eine Osteoporose, antiresorptive Therapie, eine Diabetes, oder sie rauchen weiter, dann ist das sicherlich ein Faktor, der eher für eine rein zahngetragene Versorgung spricht, vorausgesetzt, die ist noch machbar mit dem Restzahnbestand. Oder wir haben die Verhaltensfaktoren, zum Beispiel der Stress, das Rauchen, was ich gerade eben bei den allgemeinmedizinischen Faktoren genannt habe, glaube ich, wenn das auch nicht geändert wird, dann muss man auch vielleicht sagen, ist der Patient vielleicht doch eher ein Patient für eine konventionelle zahngetragene prothetische Restauration. Auch lokale Faktoren, Stichwort Augmentationsbedarf, Menge an keratinisierter Gingiva, kann natürlich auch für oder gegen ein Implantat sprechen, bei entsprechenden vorhandenen Risikofaktoren. Und ja, alles das sind letztendlich Punkte, die in so eine ganz individuelle Betrachtung des individuellen Risikos mit reinfließen sollten aus unserer Sicht. Ja? Aber grundsätzlich implantieren wir natürlich bei parodontal vorgeschädigten Patienten, keine Frage.
Sehr gutes Statement, klares Statement. Jetzt hast du es schon angesprochen, die Vorbehandlung. Wie erfolgt die? Was ist für dich Best Practice in der Vorbehandlung der PA-Patienten vor Implantatinsertion?
Ja, also diese Patienten müssen natürlich zumindest die AIT durchlaufen haben. Das heißt also, bevor wir Implantate inserieren, muss mindestens die antiinfektiöse Therapie abgeschlossen werden. Das ist für uns klar. Natürlich haben auch wir, Jamal und ich, teilweise Situationen, wo er einen Zahn entfernt hat, er macht seine parodontale Behandlung und ich sage, Mensch, warum hast du mir nicht früher Bescheid gesagt, das Implantat muss doch jetzt rein, ja, weil die Atrophie in dem Moment, wo der Zahn extrahiert wird, läuft natürlich und das zu synchronisieren ist eine große Aufgabe, ist nicht immer ganz einfach, aber auch hier klares Statement, die AIT muss abgeschlossen sein, bevor implantiert wird.
Und wann bzw. wie erfolgt bei dir die definitive Behandlungsplanung bei Patienten mit starker parodontaler Vorschädigung?
Das ist eine super interessante Frage, da wäre ich jetzt am liebsten selber schon drauf gekommen. Und das ist genau bei diesen Patienten mit einer Parodontitis Stadium 4, also mit einer wirklich starken parodontalen Vorschädigung, mit auch entsprechend reduzierter Restpfeilerzahl, häufig auch parodontalchirurgische Maßnahmen sind nötig. Da stellt sich ganz häufig natürlich die Frage, ja, wann setzen wir denn die Implantate, wann machen wir die definitive Planung? Und die Patienten möchten natürlich am liebsten schon, und da geht es ja auch zum Teil um Kosten, da geht es um Zeitschienen, die möchten natürlich relativ schnell irgendwo ein klares Gesamtbild haben. Das kann man natürlich am Anfang nicht umreißen. Das heißt, wir machen das so, nach der Hygienephase erfolgt die antiinfektiöse Therapie und hier modifizieren wir, ich sag mal, das klassische Schema so ein bisschen, weil wir versuchen schon, die definitive Implantat- und auch ZE-Planung nach der AIT durchzuführen, also vor der Parodontalchirurgie, sei es regenerativ oder resektiv. Und dann stimmen wir im Grunde genommen die Parodontalchirurgie mit der Implantatchirurgie ab und versuchen in dem Zeitraum oder zu diesem Zeitpunkt dem Patienten wirklich auch eine Gesamtplanung an die Hand zu geben und die dann auch festzulegen, zusammen mit dem Patienten. Und das ist bei uns so die Vorgehensweise.
Starkes Konzept, sehr schön. Und wenn du dich jetzt für die OP entschieden hast, was sind deine spezifischen OP-Kautelen beim PA-Patienten? Also sind es für dich absolute Risikopatienten? Das heißt, bist du da absolut minimalinvasiv? Machst zum Beispiel keine Sofortkonzepte, vermeidest Augmentationen? Machst du eher Antibiotika-Prophylaxe? Wie gehst du genau im Alltag bei deinem OPs, bei diesem Patienten vor?
Ich beginne mal beim einfachsten Punkt und bei deinem letzten Punkt, der Antibiotika-Prophylaxe. Also wir machen keine Antibiotikaprophylaxe wegen einer vorausgegangenen Parodontitis. Wir machen eine Antibiotikaprophylaxe aus anderen Gründen, aber nicht wegen der vorausgegangenen Parodontitis. Das heißt, wir behandeln diese Patienten absolut gleich. Natürlich ist es so, dass wir, gerade wenn wir auch nochmal diese allgemeinmedizinischen Risiken, die ja häufig mit dabei sind, die Verhaltensfaktoren, die häufig mit dabei sind, mit zu dem erhöhten Risiko in die Waagschale werfen, dann tendieren wir natürlich schon eher zu weniger invasiven Konzepten. Nicht immer, aber manchmal schon. Also immer wieder die Betrachtung des Patienten im Ganzen. Ja? Also im Grunde, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich sag mal, sofort Implantationskonzepte, nach denen hast du auch gefragt, entweder, auch hier kann man nur betonen, nur nach einer antiinfektiösen Therapie, also nach abgeschlossener Parodontalbehandlung, zumindest nicht chirurgisch, ja, oder nach Extraktion aller Restzähne. Dann ist das Thema natürlich ein anderes, klar, aber das sind da ganz klar unsere Richtlinien.
Bleiben wir in der OP drinnen. Schnittführung, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was oft nur so beifällig gutachtet oder besprochen wird. Machst du beim PA-Patienten irgendwas anders als beim Nicht-PA-Patienten?
Nein. Früher, ich sag mal, einige Jahre zurückliegend, schon viele Jahre zurückliegend, ich weiß, da haben wir mal zum Teil um so betroffene und befallene Parodontien, die wahrscheinlich aber nie konsequent therapiert wurden, mal drumherum geschnitten. Ja, da gab es so ein Parodontium schon, eine Schnittführung. Nein, die gibt's nicht mehr. Also wir schneiden hier genauso wie in jedem anderen Fall auch.
Und Implantatauswahl, da gibt es Tissue-Level-Implantate oder Hybrid-Design-Implantate, man kann sie nennen, wie sie möchte, also die mit maschinierten Kragen und rauer Implantatoberfläche oder Bone-Level-Implantate, die komplett mit rauer Implantatoberfläche gegeben sind. Hast du da eine Präferenz beim PA-Patienten oder siehst du das als trivial an?
Ja, es ist auch eine sehr, sehr interessante Frage. Eik, du hast dir ganz tolle, interessante Fragen rausgesucht, finde ich. So, also das ist, vielleicht die erste Frage, Tissue-Level oder Bone-Level. Da würde ich mich jetzt ungern festlegen. Ich sag mal, ich glaube, es ist auch ein bisschen so eine Geschmacksfrage. Der eine nutzt gerne Tissue-Level-Implantate, der andere lieber Bone-Level-Implantate. Ich nutze mehr Bone-Level-Implantate. Man kann natürlich jetzt hier auch wieder fragen, was ist mit dem weichgewebigen Durchtritt? Der ist beim Tissue-Level-Implantat, beim klassischen, meistens sogar poliert. Sehr glatt, bietet also wenig Angriffsfläche für Bakterien. Das Bone-Level-Implantat mit entsprechenden Abutments oder auch entsprechenden Keramiken an den Kronen, da kann man argumentieren, ja, da haben wir Tissue-Integration, wir haben eine bessere Weichgewebeanhaftung. Die Frage ist, was hilft uns jetzt mehr bei unserem Problem? Das würde ich jetzt gar nicht beantworten wollen, weil es ist auch, glaube ich, gar nicht so zu beantworten. Was ich persönlich sehr sympathisch finde und was auch eine Beobachtung ist, ist, dass die doch maschinierten Anteile und auch maschinierten Implantate, schauen wir mal zurück in die Vergangenheit, maschinierte Brandenmark-Implantate, häufig in parodontal desolaten Situationen kaum betroffen. Interessante Beobachtung. Und ein Implantat, was vielleicht im oberen Bereich maschiniert ist und nach unten rauer wird, ist für mich schon für Patienten mit einem hohen parodontalen Risikoprofil ein interessantes Design. Es gab sogar, glaube ich, auch mal vor vielen Jahren, immer mal wieder diskutiert worden. Wir haben auch mal versucht, in dem Bereich eine Studie zu machen, aber das war nicht so interessant für die Industrie zu der Zeit. Aber ich glaube, das ist schon so, dass ein eher maschinierter Anteil weniger risikobehaftet ist als ein sehr rauer. Das ist mein persönliches klinisches Gefühl. Das würde ich jetzt evidenzbasiert nicht so unterschreiben, aber es ist meine klinische Beobachtung.
Da haben wir die gleiche klinische Beobachtung. Also ich bin großer Fan des maschinierten Implantatkragens, vor allem beim PA-Patienten im Seitenzahnbereich. Ich denke, im ästhetischen Bereich sind wir uns einig, da nehmen wir eher Bone-Level-Implantate, um da die Emergenz auszuformen, aber sicher Seitenzahnbereich und der Zahnlose sicher spannend mit den maschinierten Krägen. Da bleiben wir gleich beim Implantat, die perfekte Position. Worin orientiere ich mich denn jetzt in der vertikalen Implantatpositionierung? Orientiere ich mich da nach dem verloren gegangenen Knochen beim PA-Patienten? Orientiere ich mich an den Weichgeweben? Was ist da deine Best Practice?
Ja, ich denke, du spielst vielleicht am ehesten auf die Oberkieferfront, auf die ästhetische Zone an. Und hier kommt es natürlich darauf an, was wir wollen. Wenn wir vertikal Knochen verloren haben und wir wissen, die parodontal vorgeschädigte Front mit vertikalem Knochenverlust ist von der Ästhetik her und auch augmentativ das, was am schwersten zu handhaben ist, dann ist es natürlich wirklich davon abhängig, was wollen wir. Wenn wir eine niedrige Lachlinie haben, ältere Patienten haben, ja gut, dann setzen wir die Implantate auf Knochenniveau, akzeptieren längere Kronen. Wenn aber unser Anspruch der ist, dass sich eine implantatgetragene Restauration Nachbarbezahnung anpasst, zum Beispiel die Eckzähne sind noch da ohne größere vertikale Verluste, ja, dann müssen wir natürlich unseren Referenzpunkt, der immer gilt in der ästhetischen Zone, die Schmelz-Zement-Grenze der Nachbarzähne, primär im Auge haben, weil wir ansonsten damit rechnen müssen, dass alles, was wir tiefer inserieren, auch entsprechend längere Kronen nach sich zieht. Und dann müssen wir halt überlegen, was ist jetzt die richtige Augmentationsstrategie? Ist es vielleicht noch bei temporär erhaltbaren Zähnen eine Extrusionstherapie? Ist es vielleicht ja eine vertikale Augmentation mit einem Mesh oder gar einer Distraktion? Hier müssen wir dann entsprechend auch individuell entscheiden, was ist der richtige Weg. Wir versuchen grundsätzlich, es natürlich immer so einfach wie möglich zu machen, aber wenn hier wirklich eine festsitzende Versorgung angestrebt wird, ein hoher ästhetischer Anspruch besteht, dann muss man unter Umständen auch diese Register augmentativ und vielleicht auch weichgipsaugmentativ dann ziehen.
Sehr schön, sehe ich ähnlich. Vertikale Implantatposition war das. In Bezug auf mesiodistale Implantatposition, orovestibuläre Implantatposition, machst du da was anderes beim PA-Patienten oder gelten die gleichen Richtlinien wie beim normalen Patienten?
Da würde ich die gleichen Richtlinien gelten lassen.
Sehr gut. Jetzt haben wir die Implantatpositionierung und Implantatauswahl besprochen. Jetzt muss da ja noch eine Krone oben auf unser Implantat. Welche implantatprothetischen Konzepte verfolgt ihr da bei euch in der Praxis?
Ja, es ist natürlich die immer wieder gleiche Frage, festsitzend oder herausnehmbar. Und da muss man natürlich sagen, dass diese Frage ist komplex, die ist auch nicht leicht zu beantworten. Das ist aber die Frage, die sich natürlich auch bei diesen Patienten stellt, gerade bei stark reduzierter Restpfeilerzahl an natürlichen Pfeilerzähnen. Und es ist natürlich schön, wenn man auch Patienten mit einem stark reduzierten Restgebiss festsitzend versorgen kann. Das tun wir auch manchmal. Es hat auch was mit dem Alter der Patienten zu tun, aber in der Regel ist es so, wenn wir ältere Patienten haben, die auch schon vorher abnehmbar versorgt waren, dann versorgen wir die sehr, sehr gerne auch wieder abnehmbar. Und wir sehen natürlich auch gerade beim Patienten mit Parodontitis-Stadium 4 und entsprechendem Risikopotenzial die abnehmbare Versorgung doch sehr, sehr gerne. Das heißt, entgegen der EFP-Leitlinie, die diese Art von Versorgung, ich spreche jetzt an teleskopierende Versorgung mit strategischen Pfeilern, also abnehmbare teleskopierende Teilprothesen oder teleskopierende Brücken, zunächst mal nicht vorgesehen hat. In der deutschen Version wird es auf jeden Fall implementiert. Dafür haben wir uns auch sehr, sehr stark gemacht. Diese Versorgungen, da sehen wir einen großen Vorteil drin und wir wenden sie sehr, sehr häufig an. Warum? Wir können parodontal vorgeschädigte Zähne dadurch unstrategisch machen. Wir können sie sogar auch durch eine Optimierung eines Abstößungspolygons entlasten. Diese Zähne sind dadurch auch besser hygienefähig für die Patienten. Die Arbeiten sind erweiterungsfähig, sie sind ergänzbar. Eine eventuell notwendige periimplantäre Intervention im Sinne einer Periimplantitis-Therapie ist leichter zu machen, weil man einfach herankommt. Also wir schätzen diese Versorgungen durchaus. Natürlich freuen wir uns genauso, wenn wir bei einem jüngeren Patienten auch mit entsprechend dann auch unter Umständen höherem augmentativen Aufwand festsitzend versorgen können. Und in der Regel ist es ja so. Der augmentative Aufwand wird natürlich bei einer festsitzenden Versorgung in der Regel deutlich größer sein als bei der abnehmbaren Lösung. Und auch hier, wie auch eingangs gesagt, schauen wir immer sehr genau, mit welchem Patienten, mit welcher Patientin haben wir es zu tun und welchen Weg können wir hier verantwortungsvoll und auch risikolos gehen.
Klasse. Ja, du hast sehr schön die Hygienefähigkeit deiner Prothetik angesprochen. Da sind wir gedanklich beim nächsten Schritt Nachsorge und Recall. Ich denke, ganz, ganz entscheidend beim PA-Patienten. Wie geht ihr da ganz strukturiert in eurer Praxis vor? Wie ist eure Best Practice für Nachsorge und Recall von implantierten PA-Patienten?
Ja, also wir handhaben das im Grunde genommen nach dem skandinavischen Konzept. Das heißt, die Patienten kommen zunächst viermal im Jahr zur Kontrolle, Entschuldigung, zur UPT und zum Recall. Dann reduzieren wir das auf dreimal, später auch auf zweimal. Sollte es aber dann so sein, dass wir nochmal ein Rezidiv bekommen, dann wird dann die Frequenz auch wieder erhöht.
Sehr gut. Lieber Christian, das war ein perfektes Wrap-up zum Thema Parodontitis und Implantate. Jetzt nochmal kurz auf die persönliche Ebene wechseln. Ich freue mich persönlich sehr, sehr, sehr auf dich als DGI-Präsident ab Dezember 2024. Da möchte ich natürlich so ein bisschen wissen, was nimmst du dir für deine Präsidentenzeit für unsere DGI vor? Was sind da deine Visionen?
Das ist aber jetzt eine überraschende und schwere Frage. Ja, Eik, zunächst mal, ja, ich freue mich drauf, aber ich sehe natürlich auch dieser Zeit mit einer gehörigen Portion Respekt entgegen, gar keine Frage. Klar, jeder Präsident hat seine eigene Handschrift, jeder Präsident hat auch seine oder hinterlässt die eigenen Fußspuren oder will sie hinterlassen, aber letztendlich müssen wir doch sagen, die Weiterentwicklung, die Innovationen, das Neue in der Gesellschaft wird doch geschaffen von einem Team, von einem Vorstand, von einer GmbH, von Landesverbänden, der Next Generation, den Mitgliedern, vielen externen Dienstleistern. Und ich sag mal, das ist mir sehr, sehr wichtig, dieses Zusammen in meiner Präsidentschaft noch mehr zu betonen und noch mehr zu stärken. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, diese Zahnräder noch enger und noch besser zu verzahnen, damit diese Gesellschaft, ja, für die ich wirklich brenne im positiven Sinne, noch interessanter, noch attraktiver wird. Und ich kann sagen, ich arbeite jetzt in einem Umfeld, auch mit dem Vorstand, was unheimlich viel Spaß macht. Und so soll es bleiben und es darf noch besser werden. Kann eigentlich kaum besser werden, aber das ist ein wichtiger Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich der, dass mir sehr viel daran liegt, dass wir die DGI noch näher an unsere Mitglieder bringen. Die meisten sind niedergelassene Kolleginnen und Kollegen. Die tägliche Arbeit in der Praxis ist nicht einfacher geworden. Und ich möchte, sag mal, meine Begeisterung für die Gesellschaft, die ja auch in der, sag mal, in die ich ja in der Zeit bei meinem ehemaligen Chef, Professor Spiekermann, reingewachsen bin, die möchte ich weitergeben. Mit der möchte ich möglichst viele anstecken. Und alle sollen natürlich auch im Grunde genommen erkennen, dass es die implantologische Fachgesellschaft ist, die auch, ich sag mal, bei der täglichen Arbeit, bei der implantologischen Arbeit, prothetischen Arbeit hilft. Und das nicht nur für die Kolleginnen und Kollegen, die niedergelassen sind, egal ob jung oder alt, sondern auch für die Zahntechnikerinnen, Zahntechniker, die Assistenzberufe und alle die, die im Grunde genommen an unserem Fachgebiet beteiligt sind. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und da kann man sicherlich sagen, um jetzt mal konkreter zu werden, ja, wie machen wir das denn? Da sind sehr viele interessante Dinge schon angestoßen worden. Ja, sei das jetzt unsere neue crossmediale Plattform zusammen mit dem Springer Verlag, die also neben dem E-Learning auch ganz, ganz viel interessanten Content bieten wird und vielleicht auch sogar KI-gestütztes Leitlinienrecherche möglich macht. Also einfach mal schnell eine Frage eingeben und aus diesen zahlreichen Leitlinien schöpfen, die wir jetzt schon auf den Weg gebracht haben, die wir auch noch sichtbarer machen können. Oder die neuen Qualifikationsstufen, interessante Fortbildungsprofile, auch für jüngere Kolleginnen und Kollegen, die jetzt sehr, sehr erfolgreich gestartet sind. Also ich glaube, ich werde viele interessante Dinge dann auch verwalten, fokussieren, weiterentwickeln mit dem Team. Und darauf freue ich mich sehr. Was gibt es noch? Die Mitgliederverwaltung ist auch neu, bietet jetzt viele attraktive neue Möglichkeiten. Und das sind Punkte, die mir sehr, sehr am Herzen liegen. Darüber hinaus natürlich auch die internationale Ausrichtung unserer Gesellschaft. Ich möchte wirklich eine starke europäische fachliche Vernetzung im Bereich Implantologie, aber nicht nur die, sondern auch eine Pflege, eine Weiterentwicklung von außereuropäischen internationalen Kooperationen, vielleicht auch neue. Das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtigen Punkt. Und ja, das sind so Dinge, die mir spontan einfallen, aber da war ich nicht so ganz drauf vorbereitet und sicherlich noch einiges mehr. Ich bin gespannt auf die Zeit und freue mich natürlich drauf.
Also Christian, dieser Vision ist, glaube ich, gar nichts hinzuzufügen. Ich bin begeistert, ich begleite dich mit größter Freude und von Herzen. Genau die DGI, dafür stehen wir. Damit jede den zukünftigen DGI-Präsidenten noch ein bisschen persönlicher kennenlernen, so drei spontane Fragen. Welches zahnärztliche Instrument würdest du denn auf eine einsame Insel mitnehmen, um zu überleben?
Tja, vielleicht eine Zange, vielleicht eine Prämolaranzange. Ja, eine Prämolaranzange. Also mit der kriegt man ja im Grunde fast jeden Zahn raus, ja, kann man sagen. Also auch dann meine eigenen, falls da mal was weh tut, ja. Und mit der könnte ich auch, ja, mit der kann man auch mal eine Auster knacken, Nagel rausziehen. Also ja, ich würde sagen eine Zange, Eik. Zange.
Finde ich eine starke Zange, Idee. Zange, wir Zange. Packen dir eine Prämolaranzange in alles deine klar. DGI-Präsidentschaft. Welches gute Buch hast du in letzter Zeit gelesen? Hast du einen Tipp?
Ja. Also ich kann dir im Grunde genommen die letzten, eins habe ich jetzt noch angefangen, die letzten vier sogar nennen. Also am Ende des letzten Jahres, die fallen mir deshalb ein, weil zwei davon habe ich von Stefan Wohlfahrt geschenkt bekommen. Und zwar eins war Melody von Martin Sutter. Das fing gut an, aber wurde dann am Ende, wie ich finde, schwächer. Die es gelesen haben, den können wir diskutieren. Ja. Das andere war Der Mensch im Zentrum, ein Buch von Stefan selbst mit tollen Fotoarbeiten, aber keinen dentalen Fotoarbeiten, sondern Fotoarbeiten quasi aus dem fotografisch-künstlerischen Bereich mit tollen Text. Dann habe ich über die Feiertage über den Jahreswechsel, also eigentlich mit der ganzen Zeitspanne bis vor kurzem, nochmal den Zauberberg zum zweiten Mal gelesen. Ich muss wirklich sagen, eigentlich mein Lieblingsbuch. Ich dachte mir im Dezember, das fängst du jetzt nochmal an, nach langer Zeit, Thomas Mann. Und jetzt habe ich kürzlich letzte Woche angefangen, Liebe zu Zeiten des Hasses von Florian Illis. Da bin ich aber erst auf Seite 10 oder 15, da kann ich nicht so viel zu sagen. Der hatte, glaube ich, vor 1913, habe ich mal gelesen, fand ich gut. Jetzt bin ich mal gespannt aufs Neue. Und das dazu.
Passt ja ganz gut zur politischen Situation, wenn wir das alle umsetzen.
Absolut.
Zu ganz guter Letzt, was ist denn dein Lieblingszitat und warum?
Du, Ike, da habe ich keins. Also ich bin ein Typ, ich kann mir schlecht Zahlen merken und Zitate auch nicht. Und ich sag mal so, ich freue mich, wenn du mich mal irgendwann zitierst. Nein, also ich hab kein Lieblingszitat. Nee, also da muss ich leider, ich muss da passen jetzt leider. Ja? Also kein Zitat, was mir so wichtig wäre, dass ich es jetzt äußern könnte.
Ist doch auch ein Statement, lieber Christian.
Danke.
Christian, von Herzen danke für das sehr sympathische und nette Interview, aber fachlich hochkompetent. Wir haben viel gelernt, lieber Christian. Bis bald auf DGI-Ebene wieder. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir freuen uns, wenn ihr auch bald wieder zu unserem DGI-Podcast einschaltet. Bis bald.